der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Mit der Mai-Ausgabe 2025. Hallo und herzlich willkommen. Und es ist ja wirklich immer so eine Glanzleistung, was wir da jeden Tag so leisten. Wir erkennen unsere Kollegen jeden Tag. Wir wissen vielleicht, wer uns berührt. Wir wissen, welche Stimme da am Telefon ist. Ist es die Oma oder der Opa? Wir ahnen vielleicht auch, welcher Freund sich da auf der Tanzfläche gerade wieder sehr merkwürdig bewegt. Und manchmal erkennen wir sogar vielleicht jemanden am Geruch. Also wir Menschen wissen schnell, mit wem wir es zu tun haben. Machen wir ganz nebenbei. Aber im Cyberraum, da ist das mit dem Erkennen mitunter, naja, schwieriger oder anders. Im digitalen Raum müssen wir das Ganze an Technologien auslagern. Wir weisen uns mit Passwörtern aus oder neuerdings mit Passkeys, heißt es ja. Wir kriegen Codes als SMS oder auf einer App nochmal extra. Oder wir halten unsere Gesichter vor Smartphones oder die Fingerkuppen auf Fingerabdrucksensor. Selbst unsere Netzhaut oder Handfläche kann zum Ausweis sozusagen werden. Unser Körper wird sozusagen zum Ausweis, zum Nachweis. Jawohl, das bin ich. Gut, also dass wir einen Körper haben, finde ich, ne?
Ja, schön für euch. Aber keine Sorge, Marcel. Ich bin es trotzdem auch heute wieder. Du kennst mich schon länger. Es soll in dieser Folge um biometrische Authentifizierungsverfahren gehen. Darum, dass sich Menschen mit körperlichen Merkmalen digital ausweisen und erkennen lassen. Solche Technologie nutzen einzigartige physische Merkmale von Personen, um deren Identität zu überprüfen. Sie gelten als besonders sicher und komfortabel, da sie schwer zu fälschen sind und der Nutzer sie nicht vergessen kann.
Ja, Sabine ist also auch wieder da, ganz ohne Körper, toll. Viel toller ist natürlich, dass hier auch echte Menschen sitzen im Studio. Hallo Christian Biegner von der Cyberagentur.
Hallo.
Und hallo Hendrik Graupner von der Bundesdruckerei.
Hallo Marcel.
Was du hier machst, das müssen wir gleich nochmal klären. Aber Christian und Hendrik, ihr arbeitet zusammen am biometrischen Authentifizierungsverfahren 38.0 sozusagen, ja. Darüber reden wir gleich. Vorher stellt ihr euch vor, da habt ihr 42 Sekunden. Wer das gehört hat schon mal öfter in unserem Podcast, der weiß das. Christine, ich sage zwei Sätze zu dir. Du arbeitest seit 2022 bei der Cyberagentur in der Abteilung Sichere Gesellschaft, wo die Ariane in der letzten Folge auch da war, und hast integrative Neurowissenschaft in Magdeburg studiert. Also stell dich mal kurz vor, was dich so bewegt, wie du dazu gekommen bist. Und Sabine passt da ganz genau wieder auf.
Stimmt. Christine Biegner. Willkommen im Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum. Hier haben Sie natürlich 42 Sekunden Zeit, sich vorzustellen. Los geht es, jetzt.
Ja, also du hast ja schon ein bisschen was zu mir gesagt und ich habe mir ein bisschen überlegt. Ich dachte, so eine kleine Anekdote, wie ich zur Biometrie gekommen bin, das ist nämlich schon ziemlich lange ein Thema, ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich letztens erst die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs wiedergelesen, mein Lieblingsbuch, bestimmt 20 Mal gelesen. Und am Anfang schon des Buches, da geht es darum, da ist Smike und er hat ein Schloss, was mit seiner Stimme aufgeht, was dort in dem Buch als alchemistisches Schloss verkauft wird. Und schon damals habe ich mir halt überlegt, wie kann das sein, damals noch mit Magie erklärt. Und ja, jetzt sitzen wir heute hier und mit der Stimme ist sowas tatsächlich auch gut möglich jetzt.
40, 41.
Du hast geschafft in der Zeit.
42. Du hast noch ein bisschen. Sehr schön. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Stimme habe ich auch auf dem Zettel hier stehen. Christine und Henrik, ihr arbeitet auch, habt ihr mir erzählt, an eurer Doktorarbeit. Also jeder an seiner eigenen sozusagen, ja.
Genau.
Nebenbei, da bin ich immer beeindruckt, wie man das sozusagen neben dem Job noch schaffen kann. Christine, bei dir geht es an der Uniklinik Jena um Neurowissenschaften und Schlaf, ne? Und Henrik, bei dir geht es am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam um Identitäten auch. Also um unser Thema so ein bisschen.
Biometrie.
Ja. Biometrie, genau. Und du hast in Heidelberg medizinische Informatik studiert. Und jetzt für dich.
Hallo Hendrik Graupner. Schön, dass Sie in meinem Podcast sind. Ich freue mich total auf Ihre 42 Sekunden. Und bitte.
Danke für die kleine Einleitung. Genau, ich bin Innovationsentwickler in der Bundesdruckerei, in der Innovationsabteilung und Doktorand am Hasso-Plattner-Institut. Ich komme ursprünglich aus der medizinischen Informatik und habe mich dann in die Cybersicherheit entwickelt. Dort habe ich mit Themen wie Cloud-Sicherheit und Speichersicherheit angefangen und bin jetzt im Bereich der digitalen Identitäten unterwegs und beschäftige mich da überwiegend mit neuartigen Biometrietechnologien, wie eben der Verhaltensbiometrie, über die wir heute hier sprechen. Und ja, freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, das heute hier vorzustellen. Ich hoffe, dass ich auch die technologischen Hintergründe ein bisschen näher bringen kann. Und ja, freue mich auf den Podcast.
40, 41 und 42. Toll, Hendrik. Super. Ich danke Ihnen.
Ich bin so ein bisschen verblüfft. Die Sabine ist heute ein bisschen komisch drauf, ist mein Eindruck. Die schleimt so ein bisschen, ne? Oder versucht irgendwie menschlicher zu sein. Oder authentischer. Komisch. Genau, wir wollen ein bisschen über das reden, was ihr schon angepiekst habt, ne? Wie wir uns vielleicht demnächst authentifizieren, also irgendwo anmelden und identifizieren. Und zwar mit Hilfe biometrischer Daten. Dazu hat die Cyberagentur vor kurzem ein Projekt gestartet. Was da am Ende rauskommen soll, besprechen wir alles. Und zuerst, glaube ich, lasst uns mal ganz kurz sammeln, also welche biometrischen Authentifizierungsverfahren gibt es denn bislang? So ein paar haben wir schon angesprochen, das einfach nochmal sortieren. Wer will anfangen? Also welche kommen euch als erstes in den Sinn?
Fingerabdruck?
Genau. Ja. Ich will vielleicht kurz einen Überblick geben. Mhm. Also es gibt einmal die physiologische Biometrie, wie Fingerabdruck zum Beispiel, was du gerade schon gemeint hast, und dann die Verhaltensbiometrie. Das unterscheidet man so grob. Und in der Verhaltensbiometrie könnte man noch so Sachen wie Tippverhalten, Stimme, was du ja auch gerade schon in deiner Anekdote angedeutet.
Genau. Ach, das wäre Verhaltensbiometrie?
Das ist Verhalten.
Stimme?
Genau. Physiologisch sind physiologische Merkmale wie jetzt Fingerabdruck, Irismuster, mhm. Ohrmuschelmuster zum Beispiel. Das ist physiologisch.
Und sammelt man nochmal, wo wir das heute jetzt schon einsetzen können?
Also ich meine, wir benutzen das sicherlich fast alle im Alltag eben. Die klassischen körperlichen wie Fingerabdruck und Gesicht benutzt wahrscheinlich fast jeder, der zuhört, auch am Handy zum Anmelden. Vielleicht ja auch. Nicht. Was benutzt du denn? Noch einen alten Passcode?
Wirklich. Ja, so ein, das fühle mich auch mal ein bisschen komisch, wenn mein Sohn das sieht, aber dann denke ich mir, pff, funktioniert doch.
Funktioniert auch, wenn du dir merkst und nicht vergisst.
Ja. Nicht so langsam mal, genau. Also genau, das, also am Smartphone, ne?
Ja.
Und in welchen Bereichen, ich sag mal so im Industrie- oder in Firmenbereichen, gibt es sowas auch noch vielleicht ein bisschen stärker noch als das, was wir im Smartphone haben?
Also definitiv, es gibt ja auch sowas wie ein Iris-Scan, das ist zum Beispiel sehr, sehr sicher, aber natürlich in der Anwendung nicht einfach mit so einer Handykamera durchführbar. Da gibt es sicherlich Anwendungen in Hochsicherheitsaspekten auch, aber es ist halt eben wesentlich aufwendiger als das, was wir im Alltag so brauchen zum Nutzen.
Das ist dann das, wo bei James Bond immer der Augapfel geklaut wird, ne? Und dann davor gehalten wird.
Also wenn du es Industrie auch gern macht, sind so Handwehenscanner zum Beispiel. An sicheren Rechenzentren sieht man die häufig. Das wäre dann auch physiologische Biometrie.
Habe ich in der Vorbereitung gelesen, das Stadtbad in Mittweida will jetzt, glaube ich, zum Sommer so einen Handwehenscanner haben, damit du da Eintritt hast und bezahlst. Ne? Fand ich, also kann man machen, aber ich dachte, ist auch, also muss man vielleicht auch nicht machen. Also beim Freibad. Und vor allem, man muss ja vorher die Sachen dann einscannen. Man muss ja wissen, wer es wirklich ist. Ne? Lass uns einmal sammeln, sozusagen, was sind so Vorteile? Du hast gesagt, es geht schneller als tippen. Weiß ich gar nicht, ist das so, ja?
Ja, ich glaube schon. Also kurz den Finger ranhalten. Schneller ist einfacher, als wenn man sechs oder acht Zahlen eintippt.
Ich wollte gerade sagen, im Besten hast du auch sechs oder acht Zahlen als Schutz, damit es nicht...
Acht.
Na, immerhin.
Mehr geht auch, glaube ich, gar nicht. Oder geht mehr?
Aber weniger geht auf jeden Fall. Weniger deswegen ist lieber aber noch mehr.
Lieber noch mehr. Ja, ich lasse mich gerne nochmal überzeugen dann. Also Vorteil ist, es ist schneller, noch was?
Nein, man muss sich halt eben kein Passwort merken. Man hat das Merkmal mit dabei die ganze Zeit oder in seinem Verhalten inne. Man muss nicht drüber nachdenken. Also man tippt, wie man immer tippt. Man geht, wie man immer geht. Man muss eben nicht nachdenken am besten, wie man sich anmeldet. Man macht es quasi einfach unterbewusst.
Und Nachteile?
Ja, wir wissen ja auch, dass Menschen dazu tendieren, bei Passwörtern sehr einfache Passwörter zu nehmen. Also dann leichte Zeichen folgen wie 0815 oder 123456. Und das hätte das Problem hat man bei der Biometrie natürlich auch nicht.
Mhm. Auf der anderen Seite, sozusagen, also das Schöne ist, man muss das Passwort nie wieder ändern, weil man es dabei hat. Aber gleichzeitig ist es ja ein Nachteil, weil man kann es auch nie wieder ändern, weil man es sozusagen dabei hat. Ne? Ist das so ein Dilemma?
Theoretisch schon. Das ist ein bisschen so die Frage, ob das in der Praxis, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, es werden halt auch sehr viele Daten von einem gesammelt. Ja. Die müssen sicher gespeichert werden, das ist schon mal klar. Weil man hat eben dann jeden Tag die Schreib- oder wie man geht, das sind alles sehr viele Daten von seinem Verhalten, wo man vielleicht sich überlegt, möchte ich überhaupt, auch wenn die sicher gespeichert sind, dass die gespeichert werden, weil wer weiß, was man damit noch anstellen könnte, wenn irgendwie was geleakt wird zum Beispiel. Weil das Passwort, wenn das irgendwie rauskommt, dann ändert man es. Dann ist es zwar, wer weiß, was passiert ist mit meinen Daten, aber wenn man jetzt die ganzen Daten von seiner Ganganalyse klaut, die kann man nicht gut ändern, seinen Gang, dann sind die für immer quasi. Also wenn es einmal geklaut werden würde, warum auch immer, das ist für immer weg quasi dann. Also das ist.
Und es ist auch immer echt sozusagen, ne? Weil es genau, ja. Sich eher selten verändert.
Ja. Also kann sich verändern, definitiv. Ich meine, wir werden älter, vielleicht tut das Knie weh, etc. Man geht anders zum Beispiel.
Dicker.
Alles Mögliche eben, aber es ist
ein Tattoo
eben,
oder ein Piercing.
Genau, aber es ist eben halt ein bisschen anders als beim Passwort.
Das Problem ist auch gerade größer im Bereich der physiologischen Biometrie, weil sich eben so Fingerabdruck und Irismuster gar nicht bis sehr, sehr langsam nur verändert. Das heißt, wenn das einmal geleakt ist, hat man kaum eine Möglichkeit, was anderes zu machen. Deswegen ist bei diesen Merkmalen vor allem die Lebenderkennung sehr wichtig in dem System, dass man halt erkennt, dass ein gefälschter Fingerabdruck vorgezeigt wird.
Ich würde einmal noch mal kurz, von denen, die wir aufgezählt haben, von diesen Methoden, sind die alle gleich zuverlässig? Also im Sinne von, die funktionieren alle gut? Und, ja,
hm? Nein.
Nein, natürlich nicht.
Ah, okay. Also was ist sozusagen das Zuverlässigste? Sag mal.
Also Fingerabdruck ist sehr zuverlässig, ja. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es ein sehr altes Merkmal sozusagen ist, also sehr gut erforscht ist und sehr viel Technologie gibt in dem Bereich. Und genau, die Minutien können sehr gut abgelesen werden mit den heutigen Technologien und Algorithmen.
Ja, Minutien.
Ja.
Das sind die Rillen.
Genau.
Aber wir sagen einfach Minutien dazu jetzt. Naja, alles gut. Was mache ich mit Zwillingen?
Ja, also da muss ich gerade dran denken, weil zum Beispiel bei Gesichtserkennung, das ist eine Schwachstelle. Also ich meine, selbst wir Menschen können Zwillinge, wenn jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein auffälliges Muttermal an der Wange mehr ist, nicht gut auseinanderhalten. Und das funktioniert eben bei Biometrie dann auch nicht so gut. Also auch bei Geschwistern, je nachdem, wie ähnlich die sich sehen, das ist einfach eine Schwachstelle. Wobei man muss sagen, im besten Fall, wenn man eine Zwillingsschwester hat und die mir ein Handy klaut, die weiß vielleicht eh alles über mich und findet eh nicht so viel Neues raus. Aber natürlich ist es eine Schwachstelle.
Sehr schön. Und die Gesichtserkennung morgens erkennt uns auch im Telefon. Ich kenne es ja, wie gesagt, nicht, ne? Weil morgens sieht man ja auch ein bisschen anders aus als erkennt
die
das.
Die erkennt alles. Also gut.
Da sind ja die Körperflüssigkeiten etwas anders verteilt, hört man. Hört man. Hendrik, Bundesdruckerei, ja?
Ja.
Was hat denn die für Aktien sozusagen in dem Thema drin?
Genau, also wir sind ja traditionell ein Druckunternehmen, stellen hoheitliche Dokumente her. Und da haben wir sehr viel Erfahrung im Bereich von Identitäten im Allgemeinen. Und wir haben uns jetzt zum Technologieunternehmen tatsächlich gewandelt, weil gerade diese Bereiche gehen sehr stark in die Technologie, also Identitäten und Vertrauen und Sicherheit wird alles digitalisiert heutzutage. Und genau, daher erforschen wir und entwickeln auch Produkte in den Bereich sicheren digitalen Identitäten.
Genau, und Identitäten ist ja der Personalausweis und sowas.
Das sind die hoheitlichen Dokumente, Pässe und Ausweise, die wir herstellen, richtig.
Ich wollte es nochmal übersetzt haben. Hoheitliche Dokumente nutze ich jetzt auch als Wort nicht so häufig.
Wir schon.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Ach.
Ihr Menschen sagt ja, jeder von euch hat eine einzigartige Stimme.
Aber was ist,
wenn ich euch die einfach klaue?
Gilt das dann als Identitätsdiebstahl?
Oder nur als gutes Training? Oder ich rappe. 42, 42, 42 ist die Lieblingszahl des Universums. Und damit rapp ich Bibelboxer Hood und MC Fogon B Fresh. Unbefund, yo, yeah, Sabine out.
Ich weiß nicht. Also irgendwas ist, Bibelbrox, da Hut, irgendwas ist da irgendwie nicht ganz in Ordnung. Wer Sabine noch länger singen hören will, da befürchte ich zum Ende der Folge was Schlimmes. Aber sozusagen, was sie anspricht, ist ja das, was du auch schon gesagt hast, Christine, die Stimme, ne? Ist das eigentlich nicht mittlerweile kaputt?
Ich glaube, sag ich mal, von dem, was aktuell viel genutzt werden könnte oder genutzt wird, ist das, glaube ich, das größte Problem. Eben dadurch, dass gerade, ich habe das Gefühl, im letzten halben Jahr so ein riesiger Sprung passiert ist, dass das wahrscheinlich nicht mehr gut nutzbar sein wird.
Ich war im vergangenen Herbst, Hendrik, mal an deiner alten Alma Mater in Potsdam bei so einer Veranstaltung. Und da sollte ich nur den Satz sagen, ja, ich erlaube, dass aus dieser Stimme KI entsteht. Also ein ganz kurzer Satz, 5 Sekunden. Und dann konnte die Dame, die da stand, alles eingeben, das habe ich dann gesagt.
Genau, generative KI ist natürlich wirklich eine große Herausforderung, der wir uns auch stellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Hier versucht man in den Daten, die dadurch generiert werden, zu erkennen, dass es KI generiert ist. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch sogenannte Content Credentials verwenden. Das heißt, man kann quasi authentische Inhalte signieren und dadurch überprüfen, ob es aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommt. Und dann gibt es noch Ansätze, wie wir das machen, dass wir auch versuchen, den Menschen einzubinden und darüber eben herauszufinden, dass es sich um was Echtes handelt.
Würde man dann, Marcel, du hast wahrscheinlich nicht gehört, dass das nicht du warst. War das so gut?
Doch, ich habe das schon gehört, dass das nicht ich war.
Ja.
Also ich spreche relativ dynamisch, ist so mein Eindruck. Und da war das ein bisschen glatter. Und die nutzten natürlich auch Wörter, die ich eigentlich nicht benutzen würde. Zum Beispiel Minutien oder sowas.
Da haben wahrscheinlich einfach nur die Trainingsdaten gefehlt. Wenn das mehr gewesen wären, dann wäre das alles besser geworden.
Genau, zum Beispiel einfach aus Podcasts oder so.
Genau. Ne? Genau.
Gibt es genug Daten eigentlich?
Gibt's genug Daten. Hurra! Verhaltensbiometrie ist sozusagen die große Überschrift. Wir haben schon angesprochen, welche Beispiele es da gibt. Christine, klär uns mal auf, sozusagen, euer Projekt heißt Aubi. Den Namen hast du dir ausgedacht. Dafür muss ich erstmal rechtfertigen als erstes. Und dann erzähl mal sozusagen, was ihr im Projekt vorhabt.
Genau, also AUBI ist eine Abkürzung. Das ganze Projekt heißt digitale Authentifizierung durch neuartige biometrische Verfahren. Und ich wollte mir unbedingt einen coolen Namen überlegen, ja. Und habe mir überlegt, ja, wie gehe ich das an, ohne dass ich das Internet, ChatGPT etc. frage. Das will ich auf meinen eigenen Gehirnschmalz zurückführen können. Und genau, die beiden wichtigsten Dinge sind halt eben die Authentifizierung digital. Und irgendwie bin ich dann zu AUBI. Vorsprung durch Technik, dachte ich ja, AUBI klingt ja fast genauso, das ist ja irgendwie noch so ein cooler Kniff, ne? Technik wird besser etc., das ist es. Und nach einem Jahr irgendwann habe ich mal das eingegeben und dann habe ich irgendwie gesehen, es gibt alles Mögliche, was auch so heißt. Es gibt einen Hosenladen online, aber auch AUBI, das Autofahrerbier, also ein alkoholfreies Bier. Das war natürlich nicht meine Absicht, aber dafür gibt es jedes Mal, wenn wir einen Erfolg haben, während der Arbeit ein alkoholfreies AUBI.
Fupp. AUBI, naja, ja, ist in Ordnung. Also da merkt man, keine KI war im Spiel, das ist dann auch gut.
Weil es so schlecht ist, merkt man das, sagst du.
Ich wollte es nicht bewerten, ich wollte nur bewerten. Und Christine, erzähl mal sozusagen, wer ist daran beteiligt, wie viel Geld gibt's, was soll am Ende sozusagen entstehen?
Genau, also wir sind das Referat Digitale Identitäten, das ist besteht aus drei Leuten, Paula Viehweg, die war auch schon mal mit BCI ja. Hier im Podcast, genau, und Andreas Schönau, wir machen eben das Thema digitale Identitäten und Mensch-Maschinen-Interaktion. Deswegen ist es das gleiche Team, was sich auch hier um AUBI kümmert. Und wir haben jetzt eben das Projekt mit der Bundesdruckerei. Dafür können wir ungefähr 5 Millionen Euro ausgeben. Und das geht jetzt im Mai los.
Aber wofür braucht die Bundesdruckerei denn 5 Millionen Euro? Die kann sich ja selber drucken. Und bis wann muss Hendrik was geliefert haben?
Ja, 5 Jahre ist es ungefähr, der Zeitraum.
Und Hendrik, das schaffst du?
Ja, ja, klar.
Keine Natürlich, Frage.
Ja. Nicht alleine, der
Nicht alleine.
Also was ist sozusagen, dann erzähl mal, was ist euer Part? Weil, Christine, wenn man auf der Seite bei euch schaut, habt ihr sozusagen drei Gebiete definiert. Verhaltensbiometrie, also so Gangarten oder das Tippen, Hendrik, was du schon erzählt hast. Stimulusinduzierte Biometrie, also wo sozusagen darum geht, der Körper reagiert auf was man ihm irgendwie vorspielt. Und universelle Muster. Ne? Hendrik, ihr seid wo dabei?
Wir sind bei den dritten universellen Muster.
Sag mal, das ist genau was?
Die Idee dahinter ist, dass wir eben nicht die individuellen Muster der einzelnen Personen speichern müssen, sondern dass wir einen universellen Ansatz, einen generalisierten Ansatz finden, wo wir eben Modelle trainieren können, die generell diese Eigenschaft finden können nach der Besuchung, nämlich die Selbsterkennung.
Also warte mal kurz, mal individuelle Muster meinte ich gerade sowas wie, da ist irgendwie ein Licht und meine Pupille reagiert in einer ganz bestimmten Art und Weise.
Ganz genau, das wäre individuell.
Das wäre individuell. Und eure Idee ist, versucht das sozusagen nochmal an so Beispiel festzumachen?
Also im Grunde suchen wir in den Daten nach einer bestimmten Eigenschaft, nämlich der Selbsterkennung, der visuellen Selbsterkennung. Und die werden wir anhand der Augenbewegungsdaten nachvollziehen. Und zwar universell, also das heißt, wir lernen nicht die bestimmte Art, wie eine Person wie das Muster für eine Person aussieht in den Daten, sondern generell, wie es für Menschen aussieht. Aha. Für eine Gruppe von Menschen.
Menschen bekommen ein Bild von sich vorgezeigt.
Genau.
Bling und sagen und erkennen sich, ach, das bin ja ich. Genau. Und dieses Erkennen messt ihr anhand
genau,
der Augen?
Genau, diesen Effekt suchen wir in den Daten, richtig.
Und dieses bei jedem Menschen gleich?
Nicht ganz, es gibt natürlich kleine Unterschiede, aber das ist eben genau die Herausforderung. Wenn es so einfach wäre, dann wäre das Problem schnell gelöst.
Was verändert sich in deinem Auge?
Es geht um die Augenbewegung. Also einmal die Pupille selber bewegt sich, also die öffnet sich und schließt sich. Mhm. Da ist eine kognitive Komponente enthalten und der Augapfel bewegt sich auch.
Echt?
Das sind also verschiedene Muskeln, die dafür zuständig sind.
Aber so ganz minimal.
Ja, das sind sehr feine Bewegungen. Die
auch Fachbegriff dafür?
Nimmst du jetzt kaum wahr, Sakkaden oder Mikrosakkaden.
Wusste ich.
Genau. wenn du mir jetzt in die Augen schaust, nimmst du die kaum wahr, aber mit entsprechender Hardware, mit einer Kamera kann man das natürlich wahrnehmen und dann entsprechend da Daten daraus generieren und die dann auswerten.
Auch mit Menschen mit Brille?
Ja, auch mit Brille. Ich kann ja durchgucken.
Ja, du, hat aber natürlich, die Maschine.
Hat natürlich gewisse Herausforderungen, wenn eine Kamera darauf guckt, weil es halt spiegeln kann, zum Beispiel, wenn das Licht in einem gewissen Winkel darauf scheint. Aber das sind alles Sachen, mit denen muss man in der Praxis dann umgehen.
Also sozusagen Augenbewegung, Eye-Tracking, Pupillengröße oder Pupillenbewegung. Und Hendrik, du hast dazu auch schon eine Studie gemacht mit mehr als 100 Abiturienten.
Genau.
Also verlinke ich alles in den Shownotes. Und da kam sozusagen raus, jawohl, es ist bestätigt, die Reaktion darauf ist für alle Menschen gleich.
Genau, also die Studie haben wir an der Uni Potsdam gemacht vor ungefähr 3 Jahren. Und da haben wir, wie du schon meintest, Abiturienten rekrutiert. Die haben natürlich Geld für ihre Abikasse bekommen, für die Teilnahme.
Super.
Haben sich gefreut.
Ja.
Und da haben wir 2 unabhängige Abiklassen genommen, also die sich nicht kannten. Das heißt, wir hatten da sowohl Bekannte, nämlich die Kommilitonen, als auch die Fremden von der anderen Klasse, von einer anderen Schule, die sie nicht kannten. Und da konnten wir halt sehr gut vergleichen, wie reagieren die Leute auf ihr eigenes Bild, auf ihre Kommilitonen und auf Fremde.
Mhm. Und da ist eindeutig dann nachweisbar, also die Augenbewegung, krass.
Genau, das haben wir dann auch veröffentlicht. Da kann man sehr gut in den Daten sehen, sowohl in den Pupillendaten als auch in den Mikrosakkadendaten, dass diese Effekte da zeigbar sind, dass sie enthalten sind.
Und in welchem Umfeld könnte das angewendet werden? Also auch, ist es irgendwann auch im Smartphone dann drin?
Möglicherweise, also aktuell, Stand heute, ist die Kamera, die Frontkamera in den Smartphones noch nicht gut genug dafür, die da verbaut ist. Aber wir gehen auch davon aus, dass die besser werden wird in Zukunft und möglicherweise lässt sich das Verfahren dann auch aufs Smartphone bringen. Ja.
Krass, verrückt.
Würdest du es dann nehmen oder ist es dann, bist du dann, wenn das rauskommt, mittlerweile bei der Gesichtserkennung angekommen?
Sag mal, Christine, was ist denn hier los? mal schauen. Ja, oder? Oh, nee, ich würde erst mit Fingerabdruck.
Ach so, stimmt.
Den hat sie ja, auch übersprungen, okay. Ja. ich hatte irgendwann, warte mal, lass mich mal gucken, jetzt bin ich, hat mich Christine rausgebracht, Frechheit. Also, vom Grundverständnis her, die Technologien gibt es eigentlich schon. Es ist sozusagen eher so das Backend, was da gemacht werden muss. Also, klingt so nicht ganz nach übermorgen, nach meinem Eindruck, was eigentlich bei der Cyberagentur so draufsteht. Ne? Das, und du sagst, es 5 Jahre, das...
Also das, was wir jetzt erforschen, gibt es in dem Sinne noch nicht. Also wir hatten da diese Studie, diese Proof-of-Concept-Studie, nenne ich es jetzt mal, gemacht, wo wir gezeigt haben, dass die Effekte grundsätzlich erstmal da sind in Augenbewegungen. Was wir aber jetzt noch machen müssen, ist in größeren Studien die Merkmale zu erforschen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Merkmale, an denen es im ersten Durchgang gut funktioniert hat, da haben wir das dran gezeigt. Wir müssen aber auch speziell noch testen auf andere Merkmale. Zum Beispiel kann man noch andere Sakkadendaten generieren. Und dann muss man auch entsprechend die Studien dafür natürlich designen. Und sehr wichtig ist auch, dass wir untersuchen, wie diese Merkmale in der Bevölkerung verteilt sind. Das heißt, wir haben natürlich jetzt so eine abgegrenzte Gruppe von eben Studenten, jungen Leuten untersucht, wollen das aber natürlich auch für alle Altersgruppen, für die Geschlechter und so weiter in der Bevölkerung testen.
Genau, im Alter hat man noch vielleicht so auch Augenkrankheiten, sowas, vielleicht wäre das auch was.
Genau, da wird es noch bestimmte Randfälle geben, die wir nochmal dann separat untersuchen müssen. Also da muss man erstmal noch einiges an Daten generieren und auch spezielle Studien durchführen, um da sich sicher zu sein.
Und das sozusagen jetzt ein Beispiel für so ein universelles Muster. Gibt es noch andere? Oder Christine?
Also ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Also es gibt da auch noch nicht so Proof of Concept mäßig, aber sicherlich Überlegungen, die man haben könnte, zum Beispiel, wer weiß, vielleicht auch eine Gehirnwelle, die eben auch auf das Bild reagiert, vielleicht steigt unser Puls in so einem ganz bestimmten Bereich an oder so. Das ist in der Theorie alles möglich, potenziell, aber jetzt gerade halt in dem Bereich wird es halt über die Augenbewegungen erforscht, aber zu den ganzen anderen Sachen gibt es halt auch nichts. Aber in der Theorie kann sich ja alles Mögliche verändern, wenn ich mich selber angucke. Die Frage ist halt eben, ob es dann als universelles Muster auch genutzt werden kann und eben zur Authentifizierung auch.
Hört mal, ihr Checker, Zaphod Beeblebrox, der ehemalige Präsident der Galaxie, hat ja 2 Köpfe und 3 Arme. Wie soll das denn mit eurem biometrischen Authentifizieren dann gehen? Haha, jo, haha, Sabine out.
Ja, KI halluziniert, lerne ich ja immer wieder häufig. Ne? In vielen Fällen trifft das dann tatsächlich auch zu. Aber sozusagen die Idee ist ja, da hatten wir auch schon angesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn sich so ein Körper verändert? Nur wir kriegen Bauch, wir kriegen Tattoos, Piercings und unsere Hände schrumpeln, wenn wir in der Badewanne waren. Also eine andere Physiologie irgendwie, ne? Kommen die Systeme damit dann zurecht?
Also ja, definitiv. Also zum Beispiel Gesichtserkennung heutzutage funktioniert auch mit einer neuen Brille, habe ich auch schon ausgetestet. Ja. Und mit neuen Piercings und mit neuen Haarfarben etc. Das funktioniert alles ganz gut und wird ja auch gefüttert über die Jahre, dass es auch das Älterwerden mit quasi funktioniert.
Und beim Verhalten, ne? Also ich fange an zu humpeln, habe was an der Hüfte, ich gehe an, also ich habe mir zum Beispiel das Bein gebrochen. Nun mal vorübergehen und sitzt dann sozusagen im Rollstuhl. Ganganalyse geht dann nicht, ne?
Nö. Also es gibt natürlich Einschränkungen, die das dann verunmöglichen, wie jetzt zum Beispiel Gang im Rollstuhl. Das ist dann halt kein Gang mehr offensichtlich. Aber ansonsten so kleinere Veränderungen, sage ich mal, wie du sie gerade angesprochen hast, die muss man halt entsprechend berücksichtigen, wenn man diese Merkmale designt.
Oder muss man immer noch eine zweite Möglichkeit haben, um dann in ein Gebäude zu kommen oder um das Handy zu entsperren?
Wäre natürlich auch eine Lösung, aber macht es dann natürlich wieder komplizierter und nicht so convenient, wie es ja eigentlich sein soll oder was ja eigentlich der Vorteil von der Biometrie ist, dass es einfach und entspannt geht im besten Fall.
Ja, oder Menschen, die keine Hände haben.
Genau, also gerade im Bereich der Verhaltensbiometrie wird es, denke ich, in Zukunft oder in der weiteren Zukunft so sein, dass die Systeme multimodal arbeiten. Das heißt, die werden nicht nur nach einem Merkmal suchen, sondern nach mehreren Merkmalen und dann entsprechende gewisse Art von Konfidenz bilden, wenn sie diese Merkmale zusammenbringen, um eben auch solche Sachen auszugleichen, wie dass es Handicaps gibt, die verhindern, dass bestimmte Sachen gemacht werden können oder die Tagesform verhindert, dass irgendwas heute gut funktioniert oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, da sind wir noch lange nicht. Das heißt, wir untersuchen jetzt die einzelnen Merkmale und im nächsten Schritt bringen wir die zusammen zu größeren Systemen.
Weil es ja schon so, ne? Also die Maschinen sozusagen gucken den Durchschnitt an, die Normen sozusagen. Und jeder, der rausfällt, könnte eventuell dann nicht mehr irgendwie sein Smartphone entsperren oder in irgendeinen Bereich kommen.
Ich glaube, das, was Hendrik, das ist halt gerade das Wichtige. Also gerade könnten wir nacheinander schalten. Erstmal gucken wir, Fingerabdruck passt nicht, dann gucken, lassen wir jemanden gehen etc. Das ist halt alles nacheinander. Und die Zukunft sollte eigentlich bringen, dass es in einem Durchgang am besten alle Daten parallel abgeglichen werden können, damit falls dann der Gang den einen Tag nicht gut ist, weil vielleicht das Knie wehtut oder man im Rollstuhl sitzt, warum auch immer, dass halt die anderen Daten das dann quasi mit abgleichen und dann quasi den Rest übernehmen, dass einfach alles parallel läuft im besten Fall.
Genau.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal 2018 über einen IT-Sicherheitsexperten berichtet und von der TU Berlin, da arbeitet der und der hat beim Chaos Computer Kongress was vorgestellt. Da hat er einen Handwehenscanner eines japanischen Herstellers, nicht gehackt, aber sozusagen ausgetrickst sozusagen. Ne? Also er hat sozusagen das Muster der Handwehen genommen an einem Handtrockner. Ja, wo man so die Hände so von oben so reinsteckt, da ist sowieso Licht drin und hat da sozusagen dann die Handwehen abfotografiert oder hatte das auch mit dem Fotoapparat, mit Infrarotlicht machen können, hat das dann ausgedruckt, diesen kopierten Handwehenabdruck und dann drumherum eine Wachshand gebaut. Und diese Wachshand hat sozusagen dann der Scanner als echte Handfläche erkannt. Ne? Das war auch derjenige, der ein paar Jahre vorher den Fingerabdruck vom ehemaligen Innenminister irgendwie genommen hat, von einem Glas. Und von der ehemaligen Verteidigungsministerin 2014 hat er sozusagen auch ein Handybild abkopiert und dann versucht mal die Fingerabdrücke sozusagen da nach zu generieren. Also mir geht es gar nicht darum, ist das sozusagen heute noch möglich, funktioniert das und so. Die Scannertechnik ist zwar besser, die Smartphone-Kameras sind aber auch besser, sondern eher so die Grundsatzfrage dahinter. Ne? Wenn wir solche Technologien haben, wälzt das nicht die Verantwortung auf den einzelnen Menschen ab, seine oder ihre biometrischen Daten auch sicher zu halten. Also eben nicht irgendwo, jetzt wir sitzen hier im Studio, wir haben hier Gläser in der Hand, da sind meine Fingerabdrücke dran. Also muss ich hinterher alles abwischen und darauf achten, dass das keiner klaut?
Nein, also sollte es auf jeden Fall nicht und ist es im besten Fall auch nicht. Wir haben jetzt ja auch bei dem Projekt eben auch eine kryptografische Absicherung auch noch mit dabei. Das heißt, diese Gedanken muss man sich, wenn alles klappt, natürlich nicht machen, weil dann sind die ganzen Templates oder die universellen Muster, irgendwas, das ist so sicher abgespeichert, dass es halt eben gar nicht dazu kommt, dass das irgendwie vernetzt werden kann mit dem, was ich hier an meinem Glas habe etc. Also das ist ja wie jetzt auch, mein Passwort habe ich zwar in meinem Kopf, vielleicht habe ich irgendwo noch aufgeschrieben in meinem Buch zu Hause, falls ich mal das Passwort vergesse. Genau, also wir haben im besten Fall diese Überlegungen, die sind halt gar nicht nötig. Aber man weiß natürlich nie, aber die Fingerabdrücke jetzt zum Beispiel überall irgendwie abmachen oder überall die Gesichtserkennung am besten verschleiert durch die Gegend laufen, damit man sein Gesicht nicht hat, das ist natürlich nicht die logische Konsequenz oder Lösung davon.
Genau, ich sehe das auch so. Also man kann und sollte seine Biometrie nicht verschleiern müssen im Alltag. Wichtig ist halt auch, dass man bei dem Entwurf dieser Merkmale die verschiedenen Angriffe immer mitdenkt. Das hat man jetzt in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht immer gemacht, wie du es gerade angesprochen hast, aber wir lernen da natürlich auch daraus und wir machen uns da auch schon im Vorfeld Gedanken drüber, was sind denn mögliche Umgehungsmöglichkeiten und wie können wir intrinsisch in das System schon einbauen, dass die nicht funktionieren. So gerade wieder Stichwort Lebenserkennung, was jetzt zum Beispiel geholfen hätte bei dem Handwehenangriff.
Mhm. Dass die Venen im Zweifelsfall sich auch bewegen. Ne?
Zum Beispiel könnte man ich bin jetzt kein Experte für Handwehen, aber man könnte da untersuchen, dass zum Beispiel auch ein Blutfluss stattfindet, dass es keine künstliche Hand, sondern eine echte Hand ist, die davor gehalten wird.
Meint ihr, ich sollte diesen Menschen, der das probiert hat, mal nach Mittweida einladen im Sommer? Um da
mal gucken, was er bisher entwickelt hat jetzt, was da jetzt Neues ist.
Ob wir umsonst da ins Freibad gehen können und den Snackautomaten bedienen können. Aber gibt es noch, also kennt ihr mehr solche Fälle, wo sozusagen biometrische Verfahren schon umgangen oder gehackt wurden?
Wir hatten eben schon mal das Thema, dass halt Stimmen gefälscht werden, aber es sind ja auch mittlerweile Deepfakes von Gesichtern, was jetzt zum Beispiel vielleicht für eine Anmeldung am PC vielleicht theoretisch möglich sein könnte. Und da weiß ich nämlich, dass Hendrik und sein Team da auch ein bisschen was zur Deepfake-Erkennung mit hat.
Genau, also gerade im Bereich Deepfake, da gab es tatsächlich schon größere Angriffe, wo mehrere Millionen Dollar oder Euro auch erbeutet wurden. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Das findet dann so statt, dass in einer Videokonferenz sich ein Angreifer einschaltet und der überlagert halt sein Bild und seine Stimme mit Deepfake, zum Beispiel von einem Vorgesetzten, von den anderen Personen in dieser Konferenz und gibt dann eben Anweisungen, zum Beispiel Geld zu überweisen. Und erstaunlicherweise führen Leute das sowas dann auch aus. Also die werden dann selten skeptisch, wenn eine gewisse Autorität da im Raum steht.
Das ist sozusagen ein Live-Bild von einem Kriminellen, der sozusagen virtuell verkleidet ist als der Vorgesetzte und genauso spricht. Und der dann sagt, du Mensch, ich sitze hier im Zug, deswegen ist die Verbindung so schlecht auch. Ne?
Muss er ja nicht mal. Also wenn er technisch versiert ist und entsprechende Hardware hat, dann kann er dann auch sehr gut qualitativ das abliefern. Das heißt, er ist dann zu Hause vor seinem Computer. Mhm. Für die anderen sieht es so aus, als wäre er der Chef, der im Büro sitzt, ja, wie der Chef sich anhört.
Und du musst und mal schnell eine Überweisung von 5 Millionen
genau,
Euro
genau,
an die
solche Sachen.
Bundesdruckerei machen.
Zum Beispiel.
Ja. So, aber nochmal, du hast so ein bisschen angepiekst. Vielleicht, Henrik, kannst du sozusagen als Informatikexperte nochmal mehr zu sagen. Also wie funktioniert das, wenn sozusagen jetzt jemand mein Smartphone hackt oder hier so ein Glas wegnimmt und da sozusagen sind die biometrischen Daten drauf, mit denen ich mich identifiziere? Wie kann ich sicher gehen, dass es dann trotzdem...
Genau, also grundsätzlich kannst du erstmal nicht verhindern, dass jemand den Fingerabdruck, wie du schon meintest, in Besitz bekommt. Sobald du irgendwas anfasst, ist dein Fingerabdruck sozusagen drauf. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu fälschen. Dann kann man einen Wachsabdruck wie auch immer machen, kann sich eine Silikonform bauen und das über seine eigene Fingerkuppe ziehen und draufhalten. Mhm. Und dann hat man aus technischer Sicht eigentlich nur noch die Möglichkeit der Lebenderkennung. Das heißt, man muss erkennen, dass da ein anderes Material aufgelegt wird als Haut, zum Beispiel. Oder dass eben, wie in dem Beispiel mit der Handvene, keine echte Hand da reingesteckt wird, sondern eine Wachshand. Und ja, letztendlich ist das die einzige Möglichkeit an dem Punkt.
Und beim Verhalten sozusagen ist es ja immer irgendeine Bewegung oder immer irgendwie im Fluss sozusagen, das ist nichts Statisches.
Genau, da müssen wir eben auch testen, dass das Signal authentisch ist, dass das kein wiederholtes Signal oder gefälschtes Signal ist, sondern dass es tatsächlich insgesamt so verhält wie ein Mensch.
Weil euer universelles Muster sozusagen könnte ich doch dann auch kopieren oder nicht? Oder da wüsste ich, okay, wenn ich weiß, wie sozusagen Augen in der Regel reagieren auf das eigene Bild, dann kann ich das doch auch drüberlegen sozusagen.
Genau, also grundsätzlich ist es natürlich möglich, auch Signale zu fälschen mit generativer KI zum Beispiel. Und da muss man auch entsprechend die Merkmale einbauen. Also da muss man auch gewisse Herausforderungen sozusagen im Signal identifizieren, die darauf rückschließen lassen, dass es sich hier um Menschen handelt.
Und das ist alles in eurem Projekt mit drin?
Genau, das sind auch Sachen, die müssen wir jetzt für das spezielle Merkmal noch erforschen. Das ist ja ein Projekt, wo Grundlagenforschung durchgeführt wird. Das heißt, wir sind noch gar nicht so weit, dass wir jetzt gerade ein Produkt bauen oder so, sondern wir erforschen grundsätzlich, wie das funktioniert. Und da ist eben auch ein großer Punkt, die Angriffe vorherzusehen, die darauf möglich sind und dann entsprechend nach Gegenmaßnahmen zu suchen.
Und Quantencomputer wären am Ende auch kein Problem. Haben wir gelernt in einer der Folgen, dass dann sozusagen einfach ein anderer Algorithmus drüber läuft.
Genau, die sind am Ende auch kein Problem. Ja. Das soll auch quantensicher sein.
Und diese ganze Erhebung von biometrischen Daten ist in Deutschland auch völlig problemlos möglich. Also ich kann hergehen und als Firma und als sozusagen als Stadtbad in Mittweida halten sie doch mehrere Handvene da drauf.
Das ist natürlich so. Ich denke, das Stadtbad in Mittweida wird das auch so handhaben. Da werden sie nicht alle zu zwingen. Also das wird schwierig oder sie verlieren halt auch die Kunden. Aber da gibt es Regelungen, an die sich gehalten werden muss. Dann am besten wird dann auch unterschrieben, yo, ich stimme zu, dass meine Handvenen da gescannt werden. Und dann stimmt man eben zu oder lässt es eben und hat dann die Vor- oder Nachteile von der jeweiligen Methode. Aber da gibt es eben gesetzliche Regelungen.
Und gibt es auch Bereiche, wo wir vielleicht sagen, ach, da wollen wir gar keine biometrische Authentifizierung haben?
Ich denke, das kommt vor allen Dingen auch viele auf die Methode an. Also zum Beispiel Dinge, die vielleicht leichter zu fälschen sind oder wo es vielleicht das einfacher zu kopieren ist. Die sollte man vielleicht dann nicht im Kontext von irgendwelchen sehr wichtigen Gebäuden oder Hochsicherheitssystemen einsetzen. Aber ich denke, gerade so im Alltag ist die Gesichtserkennung oder der Fingerabdruck zum Beispiel sehr gut umzusetzen und funktioniert auch sehr gut.
Einmal kurz ein bisschen irgendwie nochmal rausgezoomt. In der vergangenen Folge, da hat dein Chef, der Christian Hummert, Christian gesagt, für einige Menschen ist Strom sowas wie Magie. Ne? Bei KI reden Experten auch über eine Blackbox. Ne? Und wir erklären gerade biometrisches Authentifizieren mit Verhaltensdaten, wie das funktionieren könnte und wie es sicher ist. Mein Eindruck ist aber mittlerweile, dass Menschen grundsätzlich immer skeptischer werden, wenn es um Technologien geht gerade. Also das ist mein Eindruck, vielleicht täuscht er auch, vielleicht liegt es auch am Alter, keine Ahnung. Ne? Also kann man so einer Technologie vertrauen? Ist das wirklich nicht hackbar? Sind wir Technologie gerade etwas skeptisch gegenüber? Jetzt wollen sie auch noch meine Augenbewegung tracken oder die Art und Weise, wie ich gehe. Deine Abteilung, Christina, ist sichere Gesellschaft, ja? Also wie geht ihr denn mit solchen Gedanken um?
Also ich glaube erstmal, das ist richtig auf jeden Fall, was du sagst. Das ist eine gesunde Skepsis, finde ich auch relevant und sollte man auch immer überlegen, wenn man sich jetzt eben dazu entscheidet, irgendeine neue Technologie zu benutzen. Aber es ist halt auch einfach unsere Aufgabe dann und eben auch als sichere Gesellschaft diese Punkte auch anzusprechen und auch darüber zu diskutieren und auch zu schauen, ja, was muss ich vielleicht machen in der Grundlagenforschung, jetzt zum Beispiel auch in dem Projekt, was müssen wir da organisieren oder veröffentlichen oder welche Konferenzen oder Kanäle müssen besucht werden, damit eben die Leute, die nicht so in dem Thema drin sind, verstehen, okay, ja, das ist sicher, ja, das sieht auch cool aus vielleicht oder ich möchte das auch nutzen, weil es alles einfacher macht und ich muss nicht jeden Tag Sorge haben, oh Gott, hat jetzt irgendwo jemand mein Gesicht gescannt und jetzt sind alle meine Daten weg. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das adressiert.
Habt ihr sowas auch auf dem Schirm oder guckt ihr nur sozusagen technisch erstmal?
Nee, wir haben das auch auf dem Schirm. Ich glaube auch, wie du schon meinst, ein großer Ansatzpunkt ist Transparenz, dass die Menschen verstehen, was da überhaupt passiert. Ich denke auch viel von der Skepsis und dem Unmut resultiert daraus, dass man sich dann Szenarien ausmalt in der Technologie, die gar nicht so drinstecken und gar nicht so beabsichtigt sind. Das heißt, man muss auch zeigen, wie funktioniert das und wo sind die Grenzen der Technologie und zeigen, wie man auch verhindert, dass es missbraucht werden kann für solche Schreckensszenarien.
Aber wäre es nicht viel schöner, wenn wir sowas gar nicht bräuchten? Also wenn wir sozusagen ganz ohne Authentifizierung auskommen, weil wir uns allen gegenseitig vertrauen, weil jeder nur auf das zugreift, was ihn auch wirklich angeht, ne? Weil es keine Menschen gibt, die uns böse sind. Also das ist ja, wir suchen ja sozusagen eine technische Lösung für sozusagen ein soziales Problem eigentlich, ne?
Ja, also wäre wunderschön, ja, wäre aber schön. Ist auch genauso unrealistisch, wie es wunderschön ist.
Die Welt leider. Ist, ja, die Welt ist nicht so wie, auch nicht so wie bei Walter Mörs die Welt, ne?
Das wäre auch schön.
So, also das war so Vertrauen, ne? Wie kriegen wir Vertrauen in die Technologie rein? Und mal ganz praktisch gefragt, wie kriegt man so eine Technologie denn technisch in die Breite rein? Also wir hatten neulich mal, erinnere ich mich, bei der Folge, als es um kryptografische Verfahren geht, der Sache der Jürgen Freudenberger auch, naja, man muss es irgendwie sozusagen implementieren. Na klar, da hat man Algorithmus, ja, wie kriegt man das eigentlich in die Banken rein, wie kriegt man es dann auf die Smartphones auf? Also wie kriegt man sozusagen eure Idee, wenn es dann irgendwann was Fertiges ist, Hendrik, dann in die Breite aufs Smartphone?
Genau, also ich denke, es hängt sehr stark vom Anwendungsfall ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Anwendungsfall der Deepfake-Erkennung nehmen und es stellt sich heraus, dass es dafür sehr gut funktioniert, wie wir uns das aktuell vorstellen, dann könnte man halt gucken, dass man das in entsprechende Software von vornherein einbaut.
Und da würde man mit Apple oder Google oder sonst wem sprechen müssen. Und Ohrabdrücke hast du noch erzählt, das hatte ich nicht auch erzählt. Das finde ich total crazy. Also unsere Ohren sind sozusagen auch einzigartig, wenn wir die gegen die Tür drücken, wie die Einbrecher, die zum vorher Beispiel hören. Ist das so, ja?
Ja, also gerade im akademischen Bereich gibt es ja sehr viel Forschung, wo ganz viele auch wilde Merkmale untersucht werden. Wie die dann ihren
wilde
Weg
Merkmale?
Zum Beispiel, ja. Also wie die dann ihren Weg in die Praxis finden, ist dann nochmal eine andere Sache. Es muss natürlich dann auch sinnvoll in einem Anwendungsfall unterzubringen sein.
Ja, weil also beim Telefonieren haben wir das Handy ja am Ohr. Ging ja auch. Ja, ich darf das, ja, ich bin das jetzt. zum Schluss natürlich, jetzt war in die Zukunft geschaut, jetzt in 10, 15 Jahren. Hendrik, wie authentifizierst du dich da bei deiner Bank? Und Christine darf schon mal überlegen, wie sie sozusagen ihre E-Mails im Büro dann checkt.
Also ich hoffe natürlich, dass das, was wir hier erforschen, den Grundstein setzt für eine neue Technologie, die uns hilft, auch die Verbindung mit Banken oder in anderen hochsicheren Anwendungen besser umsetzen zu können und sicherer umsetzen zu können. Generell würde ich mich freuen, wenn wir dann auf Passwörter, Pins und so weiter komplett verzichten können, weil wir ja aus der Forschung wissen, dass da sehr große Risiken damit verbunden sind und dann komplett das mit Biometrie abbilden können. Und idealerweise in einem multimodalen System, wo natürlich nicht nur auf eine Biometrie gesetzt wird.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Was ich, glaube ich, noch herausnehmen würde, ist, dass ich glaube und hoffe, dass es halt irgendwie so passiv funktioniert. Also ich gehe einfach ins Büro rein und setze mich an den Schreibtisch und da ist dann schon alles quasi an oder ich kann direkt anfangen zu arbeiten. Also es ist nicht irgendwie so eine halbe Sekunde oder eine Sekunde, die der Laptop erstmal noch schauen muss, das Gesicht scannen, ist das, bin ich das, sondern das funktioniert alles ganz fließend und wenn ich aus dem Büro rausgehe, sperrt sich das vielleicht auch automatisch, weil ich das Büro verlasse etc. Also dass es halt einfach so ganz unterbewusst irgendwie funktioniert und ich trotzdem natürlich das Gefühl habe, es ist alles sicher und einfach, was hier funktioniert. Also dass ich mich halt einfach nicht darum bemühen muss, da nochmal was einzugeben etc.
Also wir werden permanent vermessen und gecheckt und gesensordatet.
Quasi.
Ja, Christine Biegner aus der Abteilung Sichere Gesellschaft bei der Cyberagentur. Ich danke dir.
Danke.
Und Hendrik Gaupner aus der Innovationsabteilung der Bundesdruckerei. Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.
Und ihr habt wirklich hier gesessen, ja, und mit mir gesprochen. Videobeweis gibt es da in den sozialen Medien. Euren Personalausweis, den kontrolliere ich gleich noch, dass ihr es auch wirklich wart. Danke, dass ihr hier wart. Danke fürs Zuhören. Und ihr wisst natürlich immer Sternchen und Herzchen verteilen. könnt ihr gern und fleißig machen. Bei LinkedIn zum Beispiel geht das oder in den Podcast-Apps eures Vertrauens. Alle Links in den Shownotes, dort steht auch unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse podcast@cyberagentur.de. Könnt ihr da auch anklicken und direkt eine Mail verschicken. In der Juni-Folge, das darf ich schon mal verraten, da feiern wir einen Geburtstag. Christine, verrät aber bitte noch nicht welchen. Doch, den 5. ist ja nicht, ist ja kein Geheimnis. Ja. Die Cyberagentur wurde Mitte Juni 2020 offiziell gegründet und wir haben Special Guests und sind auch nicht im Studio hier. Bin ich sehr gespannt. Also wenn ihr der Cyberagentur zum 5. Geburtstag gratulieren wollt oder euch was von der Cyberagentur wünschen wollt, ne, geht auch. Immer her damit, per Telefon oder per E-Mail. Ich glaube, jetzt muss ich noch ein ernstes Wörtchen mit Sabine mal reden für diese Folge. Dankeschön, tschüss.
Der Anhalter durch den Cyberraum.
Anfangen zu singen. Über meine Lieblingszahl, die 42, 42,
42.
Anfangen zu singen über meine Lieblingszahl, die 42, 42, 42. Die 42, 42, 42.
42, 42, 42 ist die Lieblingszahl des Universums. Und damit rap ich Bibel, Broxer Hood und MC Fogon Be Fresh. Unbefund, yo,
Out. Ist die Lieblingszahl des Universums. Und damit rappe ich Bibel, Broxer Hood und MC Fogon Bay Fresh an die Wand. Yeah.
42, 42, 42 ist die Lieblingszahl des Universums. Und damit rap ich Bibel, Broxer Hood und MC Fogon Bay Fresh an die Wand. Yo, yeah, Sabine out.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.